E-Commerce-Geflüster.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute, wie immer, mein Lieblingssatz mit dem Adi zu meiner Rechten.
Servus.
Und heute aus Schwäbisch Hall, der Maurice. Herzlich willkommen, Maurice.
Servus, freut mich, vielen Dank, dass ich mich eingeladen habe.
Wo kommst du eigentlich her nochmal? Nicht Schwäbisch Hall, sondern?
Geildorf, born and raised.
Born and raised. Hat er vorher schon gesagt, ist sehr stolz drauf.
Stolzer Schwabe.
Absolut, deswegen genau der richtige Podcast hier für mich.
Ja, wieder eine Schwabenfolge, ich freue mich.
Und da sitzt auch die ganze Agentur, oder? In Geildorf.
Ja, also der Firmensitz ist in Geildorf, aber wir sind eigentlich remote. Ja, wir arbeiten 3 Leute in Geildorf und der Rest ist von Berlin, Braunschweig, München, Stuttgart.
Okay, ich habe gedacht, ihr seid alle, ich sehe nur auf Instagram das Büro und so, wenn sie vorzwingen, habe ich gedacht, ihr seid alle tatsächlich in Geildorf, aber nee.
Nee, das ist unrealistisch.
Teil remote, Teil Geildorf.
So viele Leute für SEO in Geildorf zu begeistern, tatsächlich.
Wie groß ist Geildorf?
Geildorf mit den umliegenden Dörfern und so hat, glaube ich, 12.500 oder so.
Ja, komm, da musst du ein bisschen gutes Recruiting machen.
Metropole.
Ja, da vor 4-5 Folgen war der Jan Lütje Toden da. Kennst du den?
Mhm, ja, kenne ich. Ja,
der kann dir bestimmt zeigen, wie das auch in Geildorf funktioniert.
Ja, Plakatwerbung dann.
Zum Beispiel. Machen wir zum Beispiel, ja? Das funktioniert.
Aber hier in Stuttgart, oder?
Ja. Nicht in Geildorf.
Plakatwerbung.
Du, die Talente sind dann bei uns.
Plakatwerbung nicht mehr. Wir machen tatsächlich auch viel so, weißt du, so klassisches, das habe ich jetzt gemeint. Flyer in Briefkästen
ja,
und so.
Ja, die Hochschule.
Wir schon.
Genau.
Ja. Yes. Und heute sind wir sogar alle
richtig hässlich angezogen.
Perfekt.
Was haben wir für ein Datum heute?
21.
Der 21. kurz vor Weihnachten. Bei uns sehr stressig, wie wir gerade im Vorgespräch gelernt haben. Bei Maurice nicht so wirklich stressig. Das... Oder hätte auch gerne, um ehrlich zu sein.
Oder lässt sich den Stress nicht anmerken?
Naja, gesagt, das ist nicht stressig.
Ja, sowohl als auch. Also A, lasse ich es mir nicht anmerken natürlich. Und B, bei uns als SEO-Agentur, sage ich mal, ist Q4 eher uninteressant, weil natürlich alle Budgets dann auch irgendwo bei Leuten oder Agenturen wie euch und so liegen. Aber sobald es dann in Q1 geht, also merkt man auch jetzt schon, häufen sich die Anfragen und dann sind die Projektstarts schon immer so Anfang Q1 auch direkt. Deswegen Ruhe vor dem Sturm für uns.
Ja. Und wir haben ein ganz kurzes für alle, die es auf YouTube sehen oder die eben im Nachgang Reel sehen, auf Instagram, TikTok oder wo sonst auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben heute in der Agentur fast alle, theoretisch alle sogar, einen Weihnachtspulli an, weil wir heute quasi unser Büro-Closing haben. Ab jetzt sind wir tatsächlich bis zum 3. Januar remote, genauso wie ihr, beziehungsweise in Homeoffices. Überall und haben heute ein kleines Closing mit Plätzchen, glaube heute Abend noch ein bisschen Glühwein und so weiter. Deswegen sind heute alle im Weihnachtspulli getrasst. Yes, und bei euch steht jetzt ja auch noch was an, haben wir gerade im Vorgespräch gehabt, bevor wir einsteigen. Bei euch steht jetzt dieses Jahr noch die Snox Case Study an, oder wie?
Jo, also das ist ja das, wo, so das Hauptding, woran wir das letzte halbe Jahr gearbeitet haben.
Die Case Study?
Tatsächlich, nee, die Vorarbeit für die Case Study, beziehungsweise dass die Case Study dann noch geil wird.
Der Case selber.
Der Case, genau. Ja. Genau, also das ist jetzt was, wo wir vor Neujahr dann auch noch raushauen wollen. Und ich denke mal, das wird auch noch den einen oder anderen Weg für nächstes Jahr dann öffnen, weil das doch ganz gut jetzt gelaufen ist am Ende des Tages.
Was kannst du sagen, was heißt ganz gut?
Also bei Snox ist es ja auch so, wenn die einen neuen Kanal antesten, dann wäre ja so das... die Idealvorstellung, dass das A erst mit einer Agentur funktioniert und dann später aber der Kanal auch quasi in-house besetzt wird. Ja, das heißt, oder beziehungsweise es setzt dann voraus, dass während der Zusammenarbeit mit der Agentur der Umsatz erstmal stark steigt, weil es immer auch als Performance-Kanal gesehen wird. Ja, ist auch vielleicht unterschiedlich von SEO-Agentur zu SEO-Agentur. Und das hat ganz geil funktioniert, sodass jetzt da auch im Januar jemand anfängt, tatsächlich wegen uns, wo dann diese in-house SEO-Stelle auch besetzt.
Stark. Und diese Case Study dann Vollgas mit Ads bewerben oder was ist da eure Strategie?
Boah, nee, also wir sind überhaupt nicht outbound tatsächlich. Also mein Kanal, wo solche Dinge sehr, sehr gut funktionieren, ist LinkedIn tatsächlich. Und je, sag ich mal, je größer die Kunden werden, umso interessanter ist es ja auch, solche Sachen dann konkret anhand von Zahlen im Sales-Prozess einfach nochmal zu zeigen. Ja. Und ich sag mal, das war jetzt schon auch mit so
einem Referenz, Trust-Bonus.
Ja. Safe, ja.
Aber dass ihr das nochmal, keine Ahnung, als Print oder sonst was, ne?
Wahrscheinlich nicht. Nee. So als Report oder sowas, meinst du? Nee. Also Stand jetzt nicht. Aber kann sich auch ändern, wer weiß.
Oder als trage deine E-Mail-Adresse for free ein und bekommst die Case Study.
Ja, ist halt die Frage, was ist der Kanal davor, den wir dafür bespielen würden? SEO? Bietet sich an, ja.
Nö, keine Ahnung. Ads gibt es ja alles Mögliche. Macht ja jede dritte Agentur. Wir machen es auch nicht, okay, aber machen ja gefühlt alle, über die wir vorher auch schon ein bisschen gesprochen haben.
Ja, ja voll. Aber wir sind bis jetzt, Stand jetzt, also rein organisch auch gewachsen. Stark. Also ja. Ohne
Budget. Jetzt sind wir schon krass reingestartet. Ich würde sagen, Maurice, hol uns mal ab. Was machst du? Was macht die Webstube oder die Webstube?
Die Webstube.
Und was hast du in den letzten Jahren auch gemacht?
Yes, also die Webstube ihres Zeichens. Die Webstube ihres Zeichens. Wir sind eine SEO-Agentur, die sich ganz stark auf den Bereich E-Commerce spezialisiert hat. Ja, ich sag mal, SEO-Agenturen gibt es auch als Unterkategorie von sehr, sehr großen Full-Service-Agenturen, wahrscheinlich viele. Wir sind hergegangen und haben gesagt, okay, wir wollen uns auf wirklich einen Kundenkreis auch spezialisieren, eben E-Commerce. Da insbesondere tatsächlich sind, das vorhin schon gesagt, 9 von 10 Kunden, die wir haben, sind eigentlich so D2C, bisschen größer gewachsene Startups, die so aus dem Paid-Social-Bereich schnell mit Paid-Social und so gewachsen sind, die wir da betreuen und die über Shopify laufen.
Was sind die anderen 10%?
Die anderen 10% sind Sachen, wo sich SEO sehr anbietet, heißt alles, wo eine relativ lange Customer Journey vielleicht hat, wo man so Educational-Themen noch hat. Ja, wir haben
teure Produkte zum Beispiel.
Wie bitte?
Umso teurer ein Produkt zum Beispiel, umso
besser
funktioniert es eigentlich.
Ja. Oder wir haben also eine Studienfinanzierungsplattform, mein BAföG. Da machen wir sehr viel mit Content einfach, weil die Leute halt von wie stelle ich einen BAföG-Antrag bis wann kriege ich meine Kohle zurück, kriege ich meine Kohle überhaupt zurück und so, da alles natürlich mit Content sich sehr anbietet.
Bin echt gespannt auf die heutige Folge. Ich sollte nur kurz sagen, bevor wir wirklich richtig reinstarten, weil ich habe ja mit dir auch schon mal geschrieben oder gesprochen, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Wir sind ja auch dran und veröffentlichen gerade schon einige Blogs, so mindestens eine die Woche eigentlich aktuell, wirklich zu auch spannenden Themen, AB-Testing und so weiter und so fort. Und wir produzieren momentan den Content, machen den noch ein bisschen für YouTube schick und so weiter. Aber dass wir den wirklich SEO optimieren so richtig, das machen wir noch nicht. Deswegen bin ich heute sehr gespannt, da kann ich bestimmt.
Da kann man vielleicht direkt aus der Folge die ganzen Hacks mitnehmen und direkt umsetzen.
Genau.
Ich hoffe, ich kann helfen an der Stelle.
Schreibe fleißig mit.
Yes, willst du uns vielleicht mal ein bisschen, beginnen wir doch direkt, willst du uns ein bisschen vielleicht abholen, wie du zur Webstube?
Webstube.
Ganz kurz, wir müssen kurz dazu sagen, er hat der Maurice vorher gesagt, auf gar keinen Fall Webstube sagen, das muss ich gerade überlegen. Webstube sagen, das heißt Webstube. Also die Webstube. Wie bist denn du überhaupt zur SEO gekommen? Wie kamst du dann zur Webstube?
Ja, ich befürchte, das wird nicht die einzige falsche Webstube heute sein.
Nee.
Also wie kam es dazu? Ich habe ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt bei einem, das war so ein lokaler in der nächstgrößeren Stadt in Schwäbisch Hall, so eine Art Skaterladen, würde ich mal behaupten. Und da war die Nähe Geschäftsmodell war quasi A stationär und B war es online. Und während ich dort gelernt habe, hat sich so die Situation hat sich ein bisschen zugespitzt, dass der stationäre Handel sich halt einfach nicht mehr gelohnt hat und die waren davor schon sehr breit unterwegs. Die hatten damals Plenty Markets und haben halt über eBay, was gab es da noch, Rakuten?
Kommt auf einmal zwar, eBay.
Ja, ewig lang her auf jeden Fall, man hört es. Haben da relativ viel verkauft und irgendwann war halt klar, okay, wir switchen komplett von stationär auf online um und da waren so die ersten Berührungspunkte auch tatsächlich mit der ganzen Geschichte. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben da richtig SEO gemacht, aber wir haben geguckt, dass auch Keywords und so in einzelnen Seitenbestandteilen dann auch drin sind, um dann eben besser zu ranken und da hat es ein bisschen den Start gehabt. Und als ich dann fertig war, habe ich tatsächlich mein Fachabi nachgemacht, weil ich auch in Richtung Internet- und Online-Marketing einfach studieren wollte. Ich war früher sehr stark der Meinung, dass man sich, weil ich auch wusste, ich will mich selbstständig machen, schon auch nochmal abheben kann von so Leuten, wo vielleicht Dinge nur über YouTube sich selber beigebracht haben. Ja, also ist ja nichts reguliert. Jeder kann ja im Online-Marketing alles sagen. Ja, ich kann auch morgen aufstehen und sagen, ich habe eine Amazon-Agentur.
Ah.
prove me wrong. Und deswegen wollte ich auch so den theoretischen Teil einfach ein bisschen davon lernen. Ich habe mich dann in Ravensburg, Weingarten, eingeschrieben für Internet- und Online-Marketing. Habe dann dadurch auch so, also habe mich dann selbstständig gemacht und viele Freelancer-Sachen gemacht. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Websites gebaut. Ich habe auch viele Shopify-Shops gebaut. Und mehr und mehr hat sich aber diese SEO-Geschichte auch rauskristallisiert, weil mir das auch am meisten Bock gemacht hat. Und als dann Corona kam, tatsächlich bin ich von dort wieder weggezogen, weil man da zu dem Zeitpunkt ja auch nicht wusste, okay, wie geht's jetzt weiter, wann kann man weiter studieren und so. Und ich hatte auch ehrlich gesagt keinen Bock, dann da allein rumzuhocken und wollte nach Galdorf natürlich lieber wieder.
Und, verständlich.
Ja, natürlich. War eine gute Entscheidung jetzt im Nachhinein betrachtet. Sehr gut. Bin dann zurück und dann hat es jetzt halt so die letzte... hat es dann in der letzten Zeit sehr viel, sehr schnell so eine Eigendynamik angenommen. Wir sind dann gewachsen mit den Leuten und ja, also Studium habe ich dann abgebrochen irgendwann, weil Fokus darauf natürlich nicht mehr ging, aber ich bereue es auf jeden Fall nicht.
In welchem Semester hast du abgebrochen?
8 oder so. Aber also man muss differenzieren von zeitlichen Semestern, ja, sozusagen, genau, und ja, so weit wie ich war, also da hätte schon noch einiges gefehlt.
Man muss ja auch sagen, aus dem Studiengang sind sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmer draus entstanden. Unter anderem auch der Florian Matthias von der Shopify-Agentur Riantis.
Ja.
Felix Käser von Bergmensch.
Ja.
Du selbstverständlich. Und
die haben alle abgebrochen.
Haben die alle abgebrochen?
Ja.
Ja.
Oder?
Ja, ja.
Geil. Ja, cool. Und dann nach deinem Studium in Weingarten ging es dann direkt los mit der Webstube oder...
Ja, ich sag mal so, den Begriff, ja, und die Idee, die war ja schon die ganze Zeit begleitend und so. Ja. Also irgendwann hat sich einfach der Überhang von, oder die Menge an Fokus hat sich einfach von Studium auf Business. Auf die Webstube, Business, was auch immer, dann geswitcht und genau.
Okay, dann lass uns doch mal direkt in das ganze Thema SEO einsteigen. Wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt. Ich will auch nochmal richtig was lernen heute. Kannst du es nochmal ganz kurz abholen, wieso ist überhaupt SEO für Online-Shops zum Speziellen so spannend und wieso gleichzeitig vielleicht ist es auch ja, so ein bisschen underrated momentan?
Ja. Geile Frage, freue ich mich, weil ich fühle mich in dieser D2C, E-Commerce, Shopify, Bubble, was auch immer, ein bisschen so auf Pioniersarbeit tatsächlich, weil wenn ich sage, okay, ich habe eine SEO-Agentur und wir machen SEO für Online-Shops, dann das allererste, was mir entgegenspringt, ist immer, oh, fuck, richtig langweilig und so. Und dann, klar, kommen die ganzen Paid-Social-Agenturen und so, wo halt die Dinger hart durch die Decke jagen und so, aber es hat schon, sonst wird es ja auch nicht geben, so seine Daseinsberechtigung.
Safe.
Ja, man muss schauen, wann ist so die richtige Phase von einem Online-Shop, dass man auch mit einer Agentur dann vielleicht einsteigt, ja, oder da vielleicht in-house dann was aufbaut und so, weil das ist, SEO ist mit Sicherheit kein Kanal, um ein Produkt zu validieren. Ja, also wenn du jetzt, keine Ahnung, einen neuen Shop oder sowas aufmachst und dann zu uns sagst, okay, hey, lass mal SEO machen, um zu gucken, ob wir da Zahlen drauf kriegen, dann trocknest du halt aus über 9, 12, 14 Monate oder so, außer du hast halt enorm viel Geld im Rücken. Deswegen, aber wenn Shops schon ihre Produkte validiert haben, ja, und Kanäle haben, wo die ein bisschen vielleicht auch so die Anfangszeit einfach querfinanzieren können, ist es natürlich auch ein extrem profitabler Kanal, ja, weil A, kommt man dann sehr schnell auch Break-Even, ja, je nachdem, welche Rankings man schon hatte, und B, ist es halt auch so eine Sache, wenn wir da einsteigen in so ein Projekt und dann 9, 12, wie viele Monate auch immer dran arbeiten und dann hat es eben für den Zeitraum die Kosten. Danach sind wir raus aus dem Ding, aber die Rankings und die Verkäufe, die daraus resultieren, die gibt es ja dann immer noch für Monate, Jahre und auch immer.
Wie nachhaltig ist sowas?
Boah, ganz unterschiedlich. Lieblingsantwort vom SEO kommt drauf an, tatsächlich, ja. Weil kommt auf die Konkurrenzsituation ganz stark an, kommt drauf an, wie viel man reingeladen hat. Ja, SEO ist wie jeder andere Performance-Kanal auch. Wie viel ich oben reinschmeiße, kommt halt unten, je nachdem, wie gut du die Arbeit machst, halt in einem bestimmten Anteil Ausmaß wieder raus. Mhm. Das hat auch auf jeden Fall seinen Vorteil. Aber ja, oft ist es so, also wenn wir neu mit SEO einsteigen, 9 Monate zum Beispiel was machen, ja, und dann nach 9 Monaten aufhören, was eigentlich auch jetzt so die Regel ist, aber dass der Traffic dann auch noch steigt, ja, bis zu vielleicht einem Jahr und dann
das stagniert und vielleicht meine Frage, vergesse ich die.
Mach du, alles gut.
Du hast gerade gesagt, je nachdem, wie viel ich oben reinschmeiß, wenn ich Ads schalte, und ich schmeiße hier halt einfach mehr Kohle oben rein, mache ein paar mehr Creatives, wenn wir jetzt bei Social bleiben, wie du es da gerade gesagt hast, da ist obvious, was ich mir oben reinschmeißen kann. Was kann ich bei SEO mehr oben reinschmeißen? Mehr Artikel schreiben? Was gibt es für Optionen?
Ja. Auch Artikel schreiben, aber was ist SEO? Das ist so ein Zusammenspiel aus Thema Technik, Thema Content, ja, welche Themenrelevanz kann ich um so ein Startup oder ein Produkt, Produktwelt drum herum bauen und eben Backlinks, ja, und der technische Teil ist das eine, da bin ich eher ein Freund davon, dass man das einmal im Sprint umsetzt, weil an so der Technik kann man sich auch tot optimieren, ja, das hat irgendwann nur noch so einen Marginaleffekt, aber wo man schon nochmal mit mehr Geld auch einen größeren Hebel einfach erzielt ist, was du sagst, ja, Thema Artikel will ich es jetzt nennen, sondern Top-Funnel-Content einfach, wo dann irgendwann oder wo so ein Einstieg ist in den Customer Journey, da kann man mehr so machen zum Beispiel oder halt auch Backlinks aufbauen. Ja,
weil wieso nicht Artikel?
Ja, ich finde Artikel, das hört sich immer so, ja, wir schreiben jetzt mal einen Blogbeitrag und dann geht da jemand drauf und kauft was und so, aber da passiert ja viel, viel mehr davor schon am Anfang, ja, also wie gehen wir an sowas ran? Wir versuchen erstmal zu verstehen, wie sieht so eine typische Customer Journey aus? Ja, das ist bei Socken vielleicht sehr trivial, aber jemand, der, wir hatten mal einen Kunden, der verkauft so endsteure, wie heißt das, Wasseraufbereitungsanlagen, wo man sich halt so super gefiltertes Wasser rauslassen kann.
Wie heißt der?
Da geben die Leute...
Kannst du das sagen?
Ja, E-Water.
Heißt
ist ein anderer, glaube ich, wo ihr mal hattet. Saugeiles Thema jedenfalls, da bietet sich zum Beispiel an, ja, mehr Artikel, wie du es jetzt gesagt hast, aber einfach viel weiter vorne einzusteigen in der Customer Journey und zu sagen, okay, was sind Dinge, die Leute wirklich interessieren, bevor die so ein Ding kaufen für 3.500 Euro. Ja, das steht ja keiner morgens auf und sagt, okay, ich hole mir da jetzt so ein Ding für 3.500 oder die wenigsten wahrscheinlich. Deswegen.
Okay, also Technik, Themen, Backlinks.
Yes.
Lass uns doch mal ganz kurz ins Thema Technik reingehen. Was ist da, was, ich kann mich nicht tot, oder ich sollte mich nicht tot optimieren, aber was muss ich machen, was muss ich tun?
Ja, das ist auch so ein Ding, wenn wir in der Angebotsphase mit anderen konkurrieren noch, dann, was ich halt oft sehe, ist, dass auf den monatlichen Retainer, der sich in die drei Bereiche aufteilt, dass da eben ein sehr großer technischer Teil ist, ja. Da muss man auch differenzieren. Ich glaube, der ein oder andere SEO würde mit den Ohren schlackern, wenn ich sage, technische SEO ist nicht so wichtig. Aber es ist schon wichtig, aber in dem Bereich, wo wir arbeiten, ja, mit Shopify-Shops und so weiter, da stößt es sehr schnell an den Grenzbereich einfach. Ja, da gibt es vielleicht so 6, 7, 8 Hebel, die immer ähnlich sind und die man tätigen kann und wo man auch einen großen Effekt hat. Zum Beispiel? Aber dann danach...
Zum Beispiel, was gibt es da für Hebel?
Ja, Thema Shopify sind so Kanonisierungsthemen. Oft der Fall, ja, weil Shopify so eine bestimmte Art von URL-Struktur einfach vorgibt schon. Dann kann ganz oft auch, wenn die Leute selber früh am Shop rumgewurschtelt haben, Thema Ladezeiten, ja, weil die ganzen Skripte und so noch geladen werden. Das sind eigentlich so die typischen Sachen. Und ansonsten ist es auch dadurch, dass es halt so eine, keine Ahnung, wie sagt man, so eine Plug-in-Lösung mehr oder weniger ist, nicht so sehr editierbar in der Tiefe einfach. Ja, und das hemmt natürlich auch die Möglichkeiten, aber für jeden Shop, wo also unter 10.000 URLs oder sowas im Index hat, sind die Sachen auch nicht so relevant. Deswegen, da bin ich eher Freund, klar, da am Anfang identifizieren, was sind so die 20%, wo 80% nachher vom Effekt haben. Ach, und den Rest, den kann man, also schon wichtig, das zu monitoren, aber jetzt nicht da jede Woche dann da noch +1 PageSpeed-Score und sowas rausholen. Das hat dann irgendwann keinen Effekt mehr.
Okay, wie ist das im Verhältnis oder im Vergleich von Shopify zu WordPress?
Sorry?
Wie ist das im Vergleich von Shopify zu WordPress, gerade egal, oder das Technische?
Also tatsächlich ist WordPress und WooCommerce insbesondere ein bisschen für SEOs angenehmer, weil man mehr in die Tiefe gehen kann. Aber auf der anderen Seite stößt man da auch oft schnell auf Performance-Probleme irgendwann. Deswegen ist es dann eher wieder ein Graus. Ja, deswegen, also ich sage den Leuten, die wo zu uns kommen, wo einen WooCommerce-Shop haben, klar, muss man sich die Gesamtsituation anschauen. Aber dass die unseres, also für uns oder für SEO relativ schnell auf Shopify wechseln können auch, ja, weil ja. Wenn man es dann später macht und schon viel, viel Traffic hat und so, dann so ein Relaunch, das birgt ja auch immer Gefahr, dass man einen großen Traffic-Einbruch auch hat. Okay. Deswegen.
Und dann lass uns mal noch in das dritte Themenfeld einsteigen, oder in die dritte Kategorie einsteigen, noch schnell in das ganze Thema Backlinks, dass da Adi jetzt auch mal dran kommt.
Hey, alles gut, das war meine letzte Frage, jetzt kommst du gleich nur dran, aber alles gut, du bist voll im Flow.
Kannst du so ganz kurz abholen zu den Backlinks? Was bedeutet Backlinks? Was kann man da tun? Was muss man da tun? Etc.
Yes, also was ist ein Backlink? Ein Backlink ist im Grunde nichts anderes als die Bezeichnung, dass ihr zum Beispiel mit eurer Website auf unsere Website verlinkt.
Ah, ja? Okay.
Das heißt, beziehungsweise was war früher der Hintergedanke da von Google oder von Suchmaschinen allgemein? Die nehmen das als Bemessungsfaktor dafür her, wie viel Vertrauen kann jemand Externes in meine Seite stellen. Ja, weil wenn ihr selber schon, ihr müsst auch euer eigenes Backlink-Profil natürlich haben, aber wenn ihr dafür bürgt, indem ihr Leute theoretisch auf meine Seite drauf schickt, dann müsste das ja heißen, ihr bürgt dafür, ja, dementsprechend ist es schon mal plus eins in der Trust-Bewertung, wenn man das jetzt so ganz platt sagen würde. Und das ist halt, dann in SEO versucht man möglichst viele, aber auch möglichst sehr viele themennahe Backlinks dann einfach aufzubauen. Ja, das kann, da gibt es hunderttausende Arten, wie man das machen kann. Der eine geht ein bisschen technischen Ansatz, der andere geht her, sagt, okay, der schreibt jeden Blogger der Welt an, eben so Large Scale und versucht dann, dass die den halt verlinken und so. Und bei uns, was wir zum Beispiel viel machen, ist Richtung digitale PR. Ja, weil was so der Klassiker ist bei uns, es geht auch ein bisschen mit der Zielgruppe einher, die wir da betreuen. Oftmals bietet es sich halt an, wenn wir einen Shop betreuen, nehmen wir jetzt mal Snox oder so her, dass wir die Gründerstory bzw. die Geschichte von dem Startup, warum es den Shop überhaupt gibt, nochmal aufgreifen, aufbereiten quasi und dann nochmal an Redaktionen pitchen, einfach damit die den wiederum, ohne dass wir bezahlen müssen, also kein Advertorial oder sowas, dass sie den quasi bei sich nochmal aufgreifen und dann aber auch darauf verlinken. Ja, das wäre so ein Weg, oder dass wir mit diesem mein BAföG-Thema, was wir vorhin gesagt haben, dass man Studien, sofern man natürlich Daten zur Verfügung hat, nochmal aufbereitet, mit dem man bestimmte Fragestellungen validieren kann oder halt widerlegen und dann daraus quasi eine Story dreht und es dann an bestimmte Journalisten etc. pitcht.
Okay, spannend. Verstanden. Was ist dann das Ganze, wenn ich hergehe und sage zum Beispiel, keine Ahnung, oft wird es ja auch mit Städten etc. irgendwie verknüpft, dass man irgendwelche Landingpages mit Städten macht oder so. Das sind auch Backlinks.
Jein. Also eigentlich nein, weil die Landingpage an sich wäre eine Seite.
Fair.
Und um die Seite aber später zu ranken, also das ist das Ziel, ja, dass wir für, keine Ahnung, Amazon, Agentur, Stuttgart auf Position 1 ranken, heißt, ihr macht unter eurer Domain quasi eine Unterseite, Amazon, Agentur in Stuttgart oder sowas. Und um das Ziel zu erreichen, brauchen wir eine saubere Technik, brauchen wir B, anständigen Content, der da drauf ist, ja, also nicht irgendwie so einen schräg zusammengewürfelten AI-Text oder sonst was, um das nochmal aufzugreifen. plus ihr braucht halt Backlinks dafür. Aber sind letztendlich alles Vehikel, die einen dahin führen, dass man dafür rankt.
Ja. Das heißt, bei den Backlinks zum Beispiel auch Partner aus Stuttgart, die uns verlinken oder auch Kunden, die uns da verlinken.
Sehr gut, ja. Auch eine Möglichkeit. Das sind dann so die Low-Hanging Fruits, das sollte man am Anfang irgendwie angehen, gucken, wo kann man ein Testimonial machen, ja, wenn jetzt irgendwie einen coolen mit einem großen Softwareanbieter oder sowas dem seine Software bezieht, sagt, hey, machen euch ein Testimonial, dann die klassischerweise haben aber auch schon eine hohe Autorität in dem Markt und die sollen euch dann verlinken, dafür, dass ihr mit eurem Testimonial da drauf seid.
Top, haben wir einiges zu tun.
Plus einen Backlink heute schon generiert.
Das muss nur jemand machen, gell? Was sind deine, jetzt okay, wir haben so das Grundgerüst verstanden, aber was sind deine First-to-Do's oder was sind die Basics deiner Meinung nach, die jeder mal starten sollte, bevor auf jeden Fall meine Agentur etc. mit reinnimmt.
Wolltest du das sagen?
Nee.
So die Basics, ich würde nie in SEO blind irgendwie reinrennen und ich würde nie in SEO so mit diesen, also wenn man so auf LinkedIn schaut oder dann sich Blogs durchliest, oft sind es halt schon sehr so advanced Dinge, ja, und wenn man jetzt noch nicht so mega tief drinsteckt, würde ich eher mal mit den Basics anfangen. Das heißt, es ist besser, so wie ihr es jetzt auch gemacht habt, überhaupt mal Content zu haben. Auf einer Seite, ja. Keine Ahnung, ob das dann eine Keyword-Recherche vorausgegangen ist, etc. Das wäre vielleicht auch noch zu empfehlen, wenn man dann später weniger Arbeit hat, die Sachen nochmal umzufrisieren. Und dann würde ich eben mal aufbauen, anfangen mit so ganz easy Sachen. Welche Partner können uns verlinken? Wo kann ich auch, also wenn man noch gar kein Linkprofil hat, welche Verzeichnisse können mich verlinken? Welche Supplier, keine Ahnung, je nachdem, was man halt für einen Use Case hat. Und dann mal smart reinstarten in Richtung Content Marketing, ja, alles, was so textuell geht. Schon auch vielleicht immer mit einem wachen Auge, was sind denn, also nicht immer nach Suchvolumen gehen, wenn man eine Keyword-Recherche macht, sondern sich anschauen, was sind denn wirklich Sachen. Und da nehmen wir auch sehr oft so den Customer Support einfach her bei den Shops. Mhm. Was sind Sachen, wo Leute wirklich oft fragen? Ja, und dann da mal grob reinglotzen in ein Keyword-Tool, da muss man keine Unsummen ausgeben. Aber anhand der Dinge, die in der Realität auch zu Sales führen, die dann zuerst angehen, quasi.
Ja, perfekt. Auch gut und wertvoll für unsere Kunden. Wenn die Kunden von uns das zum Beispiel angehen, welche Tools empfiehlst du dann auch für Tracking von KPIs und von den ganzen Erfolgen und Maßnahmen? Oder welche verwendet ihr bei euch?
Ja, man muss halt schauen, dass man da nicht so einen Overkill macht, weil die SEO sowie das andere Tool auch halt sehr teuer sind. Mhm. Ich würde, wenn ich jetzt mal Smooth reinstarten will, unbedingt Search Console installieren, weil das ist eigentlich das, also da ist das meiste Gold begraben. Ja, egal welche Art von Website oder Shop man hat.
Wie heißt es?
Google Search Console.
Search Console, ich habe Control verstanden.
Nee, Console. Okay. Und genau, also das ist das allererste, was ich machen würde. Und dann, wenn man im Bereich Backlinks reingeht, das ist was die Search Console nicht so gut abdecken kann, würde ich mir eventuell noch, je nachdem, ob man das langfristig macht oder mal in einem Sprint, dann kann man auch sich so ein Woche Probe-Abo holen bei Ahrefs oder sowas holen, ja, für Backlink-Daten. Und dann je nachdem, wenn man ein Shop ist, gehe ich davon aus, dass man schon Google Ads bemüht hat, ja, dann kann man auch die Keyword-Daten erstmal aus dem Keyword-Planner nehmen und so. Und dann muss man jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, mit einem Agentur-Setup anfangen, Sistrix, Ahrefs und so weiter. Das wäre dann wahrscheinlich Overkill, aber kommt halt sehr stark darauf an, welche Ambitionen man da hat. Und vor allen Dingen, wie ist ja auch immer sehr kompetitiv SEO, oder ist eigentlich nur kompetitiv, weil es gibt halt nur drei relevante Plätze. Ja. Und dann halt schauen, wie weit ist die Konkurrenz uns schon voraus und welche minimalen Hebel muss ich da machen?
Ja, SEO ist ja auch da, um da unabhängig von diesem Paid Advertising zu werden oder Paid Advertising. Wo siehst du da SEO auch in den nächsten Jahren und auch vor allem in den nächsten 10 Jahre?
Ja, sehr schwierig. Also gerade, ich habe es ja gerade schon eingeschnitten mit dieser AI-Geschichte und so, das wird auch nochmal vieles verändern. Ja, auch wenn man jetzt ehrlich gesagt noch nicht so absehen kann, glaube ich nur im Bereich SEO, was es dann genau sein wird. Also ich glaube, aktuell und für die nächsten 1-2 Jahre nicht dran, dass man Texte und so damit wirklich...
Weiter geht's. Wir hatten technische Probleme, deswegen einfach die Frage jetzt nochmal kurz wiederholen. Frage an dich, Maurice. Wo siehst du SEO in den nächsten 10 Jahren?
Machen wir 5.
Und nächste 5 Jahre.
Ja, machen wir mal 1, würde ich sagen.
Nein, 1 ist zu kurz.
Oder wie siehst du auch die Entwicklung von
SEO? In den nächsten Jahren.
Ja.
Aus.
Glaube ich, steht gerade auch wieder erneut an einem Wendepunkt, also hinsichtlich dieser ganzen AI-Geschichte, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Ich denke, das wird so das Berufsbild generell sehr stark verändern. Ja, man muss schauen, jetzt gerade ist ja noch so Wild-West-Stimmung, glaube ich, was diesen AI-Content etc. angeht.
Mhm. Wie siehst du das gerade?
Wie bitte? Wie siehst du das aktuell? Gib mal das ein bisschen kurz deine Meinung.
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, für was nutzt man das letztendlich. Also ich kann jetzt nur aus SEO sprechen, aber also für uns, muss man offen sagen, wäre natürlich brutal geil, wenn wir einfach jetzt hergehen können und reinschreiben können, ey, schreib uns mal einen Kategorietext über, was weiß ich, Socken oder sonst irgendwas. Ja, oder einen Kategorietext über, wie kann ich BAföG beantragen oder was auch immer. Wir haben das natürlich auch getestet, weil das würde uns natürlich einiges an Kosten auch sparen. Aber man muss schon sagen, wenn man einen gewissen Anspruch an seine Arbeit hat und auch in irgendeiner Weise faktenbasiert arbeiten will, dann ist es aktuell einfach noch nicht so weit, dass man dem guten Gewissens Glauben schenken kann. Und da muss man auch nochmal differenzieren, ist man eine Agentur oder macht man das für sich selber? Ja, und wenn wir jetzt als Agentur sagen, wir nutzen das, um den Text zu generieren, brauchen wir später trotzdem einen fachkundigen Texter, der dann nochmal drüber geht, um die Fakten einfach zu checken. Und dann ist es im, sag ich mal, höheren Scale-Bereich, wo wir den Content raushauen, für uns einfach auch billiger, das direkt über einen Texter zu machen. Ja, das ist so der eine Use Case, wo halt viele gerade denken, okay, man kann das komplett ersetzen, so die Texterstellung und so. Kann auch gut sein irgendwann, dass es dazu kommt. Also da,
die bauen halt keine Keywords und so ein.
Doch, kann man auch sagen, teilweise schon. Geht schon. Aber die sind halt einfach, das sind oft so Worthülsen und Satzhülsen und wenig, also rein, dass die Fakten halt auch einfach falsch sind. Mhm. Und das ist so der eine Use Case, den man als Agentur, als SEO-Agentur hat. Und der andere kann man schon, wo wir es jetzt auch gerade versuchen zu testen, wie schneller können wir Themen finden, ja, was wir vorhin schon gesprochen haben, so Customer Journey, Einstiegsthemen zu welchem Produkt auch immer. Da sehe ich das aktuell sehr hilfreich und so, aber ja, man muss auch die Kirche jetzt aktuell im Dorf lassen. Also wenn man selber da irgendwie seine Nischenseite hat und rumspielt damit, dann kann das schon witzig sein, dann kann man halt noch und nöcher rausballern, aber für uns als Agentur, wenn man dann Qualitätsanspruch hat, glaube ich noch nicht daran aktuell.
Aber für was genau hättest du es jetzt interessant? Das habe ich jetzt gerade nicht ganz rausgehört.
Themenrecherche. Ich habe bei LinkedIn hat letztens einer geil gepostet, man kann die Keywords auch clustern nach Suchintention. Ja, also das kann das scheinbar schon automatisch. Dann, was ich nächstes Jahr sehr gerne testen würde, ist, können wir solche Dinge wie kann ich einen Text formatieren, ja, rein visuell und so vielleicht darüber machen lassen, weil das haben wir... Oder da sehe ich sehr oft, dass Leute was liegen lassen. Ja, dann werden die Sachen irgendwie geschrieben und toll und Keyword-Recherche gemacht. Ja. Aber dann sind die Sachen halt online und ist so eine miese Textwüste. Das liest eigentlich gar keine Sau durch. Ja, deswegen ist eigentlich so die letzten 5%, wo dann auch wichtig sind. Vielleicht kann man es dafür hernehmen. Aber auch solche Dinge, wie wo wir sehr viel machen, ist so Metadaten, AB-Testing in Anführungszeichen, da mal verschiedene Varianten einfach schreiben zu lassen. Das sind so Sachen, wo ich aktuell da sehe.
Cool. Das heißt, was denkst du, wie in 5 Jahren oder so sich eure, weil du bist jetzt gar nicht wirklich drauf eingegangen, auf die nächsten Jahre, wenn wir uns ehrlich sagen.
Ihr habt eine andere Frage zwischendurch gestellt. Ja. In 5 Jahren, boah, das ist richtig schwierig. Also ich glaube erstmal jetzt, bis sich die ganze Sache irgendwie einpendelt, wie wer was nutzen kann Richtung AI, in der Hinsicht nicht so viel. Aber was man bei SEO auch sagen muss, also wir, dadurch, dass wir rein nur auf organische Suchergebnisse natürlich optimieren, es wird für uns immer enger. Ja, also gefühlt gibt es immer prägnantere Werbeanzeigen, größere Ads, dann auch, also das ist ja nicht mehr so, dass die Top 10 Ergebnisse auf Seite 1 dann auch 10 blaue Links sind, wo man dann halt auf 1 oder 2 oder 3 ist oder so, sondern gibt es ja ultra viele Anwendungen, die man, also wie man sich darstellen kann in den Suchergebnissen. Ja, das kann von so trivialen Dingen wie, dass ich Sterne einbinde in mein Suchergebnis oder dass ich vielleicht so Swipe-Cards trigger bei einer informationellen Suche oder dass ich eben mich mit FAQ-Boxen positionieren so in den Suchergebnissen, kann das sehr stark variieren. Und das plus die Tatsache, hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, dass alles unter Position 3 von der CTR her, wie ich das durch die Bank weg eigentlich fast bei allen Projekten sehe, eigentlich gar nicht mehr relevant ist, wird es schon wahrscheinlich auch nochmal wesentlich anspruchsvoller, ja, für uns. Und man muss schauen, dass man da diese Dinge, die Google einem auch anbietet, das kann ja auch eine Chance sein irgendwo, ja, wenn man sagt, okay, man baut da, das ist ja jetzt nicht technisch so high-end, aber man baut da ein bisschen Expertise auf in Richtung strukturierte Daten, in auch solche Geschichten wie AB-Testing, ja, also wir sind keine Conversion oder was auch immer, AB-Testing-Agentur, aber für uns einfach mega wichtig. Wir wollen nicht nur für Socken auf Platz 1 ranken mit, was weiß ich, 50.000 Suchvolumen, sondern wir wollen halt auch dann trotzdem einen Großteil von den Klicks kriegen, ja, obwohl oben schon natürlich mega viel weggeht für die ganzen Ads und so weiter, aber da kann man halt ultra viel noch rausholen in sich, in Richtung, welches Copywriting mache ich im Titel und dann die ganzen anderen Sachen, was ich gerade noch besprochen habe. Also ich glaube, wird schon anspruchsvoller, auf jeden Fall, nochmal.
Das ist ein gutes Resümee. Im Online-Marketing wird anspruchsvoller.
Ja?
Ja. Quasi bei jeder Disziplin so.
Ja, ist doch gut, oder? Also wenn man dabei bleibt. Ich denke, viele Ansätze fallen dann auch glücklicherweise hinten runter. Ja. Also gerade bei SEO gibt es ja gut, sagt jede Agentur, aber halt viele sind auch verbrannt, sage ich mal, von Agenturen davor dann. Oder halt, was ich auch ganz oft sehe, von irgendwie so Full-Service-Agenturen, die auch SEO machen. Und es ist ja, also ob es dann Amazon ist oder Google oder Facebook und so, das ist nicht realistisch, sich in alles so tief einzuarbeiten. Deswegen tun wir ganz gut daran, uns zu spezialisieren, glaube ich. Egal wer, im Online-Marketing.
Ja, vorher, oder du hast vorhin irgendwie zu Anfang gesagt, dass ihr euch sinngemäß, dass ihr euch auch als Performance-Agentur versteht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Erklär das mal kurz, das ist in der Sabine.
Ja, also für mich ist SEO hingegen, was ich oft höre, landläufiger Meinung, ein Umsatzkanal. Ja, und den muss man auch so verstehen. Und das heißt vor allen Dingen bei SEO, man muss richtig priorisieren. Weil wenn ihr jetzt irgendwas Google, keine Ahnung, SEO-Ranking-Faktoren oder so, dann werdet ihr mindestens eine Liste mit 250 Sachen sehen, die ihr machen könnt. Ja, und auch je nachdem, in welchem Bereich man ist, also lokale Kunden hat oder E-Commerce eben oder so, Plattformmodelle, andere Suchintentionen bedienen muss. Und für uns, wenn wir sagen, okay, wir beschränken uns rein auf E-Commerce-Cases, insbesondere D2C, dann brauchen wir nicht damit anfangen und sagen, ey, geil, wir machen, wir sehen SEO als Branding-Kanal und wir machen dann ultra viel Traffic drauf und dann tralalala, keine Ahnung, das kann jemand machen, wo eine ultra große Brand betreut. Ja, da ist das vielleicht schon auch ein Benefit von SEO und so, aber für uns, das ist sehr stark zielgruppengetrieben bei uns, ist es einfach wichtig, dass wir mit dem, was wir machen, in erster Linie Umsatz halt machen, ja, dass wir so schnell wie möglich Break-Even sind mit dem, was wir auch kosten und so und danach halt positiv einfach aufs Ergebnis einzahlen, weil wir konkurrieren ja, oder wenn man es so sieht, sind ja eigentlich nicht die SEO-Agentur oder andere SEO-Agenturen so unsere Konkurrenz, sondern da, wo in andere, also welche anderen Kanäle kriegen das Budget ansonsten. Ja, und da ist es einfach so, sehen wir uns als Umsatztreiber.
Ich würde sagen, ein guter Abschluss für das geschäftliche Thema, oder?
Gehen absolut. Wir in die private Sparte. Wollte ich jetzt auch anstoßen.
Sehr gut, und dann würde ich mal reinstarten. Maurice, du bist ja relativ umtriebig. Das heißt, du bist, das sieht man auf LinkedIn ja viel unterwegs, sei es auf der Founders League, sei es beim Snox Coffee Treff, sei es bei der E-Commerce Night von der eFly. Wie wichtig ist für dich Vitamin B und das Netzwerken?
War dieses Jahr echt ein ultra kranker Hebel, muss ich sagen. Ja, das ist auch was, wo ich gelernt habe. Kennt ihr BNI?
Was?
BNI.
BNI.
Mhm. Das ist so ein, also wo ich noch oder wo wir noch nicht so im E-Commerce-Bereich unterwegs sind, haben wir viele lokale Kunden betreut und die findet man natürlich nicht auf so solchen Events, okay, und da trifft man sich quasi donnerstags einmal zum Frühstück und so, auch ziemlich geil, hat auch gut funktioniert, aber das war eigentlich so da, wo ich gelernt habe, dass diese ganze Netzwerkgeschichte schon mit essentiell ist, ja, weil gerade, wie ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben dieses Jahr kaum einen Euro für Werbebudget irgendwie ausgegeben, die meisten Sachen sind schon darauf basiert, also unser Wachstum, dass wir halt geile Arbeit gemacht haben, aber auch vor allen Dingen dann dadurch Weiterempfehlungen halt resultiert sind. Deswegen, das ist so das eine, aber ich denke, man kann sich auch ganz, was wir gerade schon gesprochen hatten, ganz gut irgendwie sonst unter die Arme greifen. Deswegen, also auch nächstes Jahr wird man mich on Tour sehen.
Sehr umtriebig.
Euch trifft man ja auch überall, deswegen passt.
Passt überall,
ja. Warst du auf der E-Commerce Night? Ja.
Bei der letzten, ne, da war ich im Urlaub, das war im Sommer, glaube ich, gell? September?
Genau, August.
August, ja.
September.
Ja, genau, da war ich im Urlaub. Ja. Aber bei der ersten war ich dabei und ansonsten sehr natürlich bin ich hoffentlich ein gern gesehener Gast.
Absolut, immer.
Top, die nächste E-Commerce Night kann man vielleicht auch schon mal anteasern, wird dann Anfang April, Ende April stattfinden, 2023.
Oder Mitte April.
Nächstes Jahr auf jeden Fall.
Richtig. Gut.
Eine Frage an dich, dürfen wir schon was sagen zu dem anderen Event?
Ich glaube, ja. Ja, Tickets gibt es seit gestern, also wir dürfen dazu
auch was sagen. Aber steht da auch wo und so weiter?
Wie bitte?
Steht auch wo und so weiter?
Ja.
Ja, dann go for it.
Ich habe gar nicht so viel Infos.
Kennst du das Seller Barcamp?
Ja.
Kennst du?
Ja.
Geil.
Sehr gut. Und da kleiner Teaser-Alarm. Nächstes Jahr findet eins in Stuttgart statt und im wunderschönen eFly-Office.
Ja, das genau. Seller Barcamp, die haben ja quasi immer so einzelne Räume, wo dann quasi immer so verschiedene Themen diskutiert werden oder auch vorgetragen werden.
So Kongress, genau.
Was ist in Berlin jetzt, kann man sagen?
Genau, war vor kurzem in Berlin.
Genau, ja, da gibt es, glaube ich, 4 oder 5 Stück nächstes Jahr. Ja. Und ja?
Am 7.7.2023 im eFly Office in Stuttgart.
Und so, vormerken, Termin ist notiert.
Cool, tolle Anteaser. Dann vielleicht auch nochmal dich, private Frage. Was war deine beste Investition, die du in den letzten 3 Monaten privat getätigt hast? Sei es für Optimierung, sei es für etc. pp.
Oder beruflich, ja. Ich bin, also die Grenzen sind fließend, glaube ich, sowieso. Aber ich bin echt ein großer Freund von Coachings geworden. Ja, ich war immer so ein bisschen, glaube ich, sehr misstrauisch, was das angeht. Aber ich habe Wie bitte?
Dito.
Ja, also es gibt ja auch einfach, muss man ehrlich sagen, viel zu viele so YouTube-Heinis, wo einem dann sonst was verkaufen. Und
ja.
Wenn man jetzt grundsätzlich darauf anspringt, glaube ich, hat man da auch schnell so ein Bild einfach. Und das dann wiederum aber zu revidieren, ja, durch eine gute Leistung, umso schwieriger. Aber ich habe das schon auch schätzen gelernt, weil ich denke, wenn man Biss hat und so, kommt man schon irgendwann zum gleichen Ziel. Mhm. Aber was ich gelernt habe, wenn man sich wirklich gezielt Hilfe holt in bestimmten Bereichen, spart man sich halt 2-3 Jahre. Ja, und die muss ich jetzt nicht unbedingt mit Trial and Error.
Ja, voll. Was waren das für Coachings, wo du sagst, die waren echt life-changing?
Ist aber kein Fitness-Coach, oder?
Wie ist? Was?
Es war kein Fitness-Coach, oder?
Ich hoffe, dass sich viele hier dieses YouTube-Video ansehen.
Oder war das ein Bierseminar?
Weil dann erübrigt sich die Frage, glaube ich.
Nein, was war es denn, Coach? Würde mich auch interessieren.
Ich habe ein komplettes Business-Coaching gemacht, wo so...
Ah, Business, okay.
Sag ich mal, wo in allen Bereichen ein bisschen war, aber hinsichtlich Prozesse vor allen Dingen, ja, also wie kann ich es schaffen, wirklich von, waren ja Anfang des Jahres, waren wir zu zweit eigentlich, ehrlicherweise, wie kann ich es da relativ smooth den Übergang einfach auch zu einem richtigen Unternehmen, in Anführungszeichen, schaffen.
Ja.
Und das hat mir ganz viel geholfen und ansonsten versuche ich jetzt also sukzessive mir in den Bereichen, wo ich ehrlicherweise auch, oder wo man auch dann erkennen muss, okay, man hat ja jetzt keine Expertise, weil man sein Studium abgebrochen hat oder weil man keine Ahnung, halt das nicht sein Bereich ist. Kann ich mir jetzt zum Beispiel noch so ein Finanzcoaching gegönnt Ende des Sommers. Das sind jetzt so Dinge, wo ich gerade einfach angehe, um da auch viel präventiv einfach zu machen, weil geht ja dann manchmal doch schneller, als man denkt.
Und
dann
toll.
Better be prepared.
Heißt, je nach Bedarf wird bei dir investiert?
Ja, je nach Bedarf. Also man muss sich, glaube ich, einfach oft mal kritisch selber hinterfragen und dann noch so Entscheidungen hinterfragen, die man jetzt vielleicht dieses Jahr, letztes Jahr getroffen hat und so. Du machst ja auch immer deine Think Days.
Richtig.
Genau, also finde ich mega gut. Und da kommen dann halt solche Dinge zum Vorschein, wenn man ehrlich zu sich selber ist, auf jeden Fall.
Cool. Coole Antwort.
Fand auch gute Frage, oder?
Absolut.
Zwei Haken dran.
Okay. Zwei in dem Fall.
Flo, haben wir noch ein
bisschen. Ja, cool. Nee, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu meiner persönlichen Lieblingsfrage, und zwar deine Empfehlung oder deine Empfehlung für einen weiteren, für einen neuen Gast oder auch gerne Gäste, also den nächsten Podcast-Gast. Wen würdest du da empfehlen?
Aus der E-Commerce-Bubble.
Genau.
Aus der E-Commerce-Bubble, also ich kann auch zwei nennen, oder?
Selbstverständlich. Du kannst auch drei nennen.
Jetzt bleiben wir bei zwei. Ich denke, ihr übertreibt immer gleich. 5 Jahre, 10 Jahre, drei Gäste. Nee, also wen ich gerne mal hören würde, der Florian, der hat uns dieses Jahr auch sehr gut unterstützt. Ja, also wir haben im Bereich Technik, geben wir letztendlich als SEO-Agentur nur Empfehlungen ab, ja, was so Modifikationen an dem Shop angeht, und sind dadurch übermäßig stark angewiesen auf fitte Leute in dem Bereich, und da arbeiten wir sehr viel mit dem Florian von Riantis zusammen. Und der zweite Gast tatsächlich wäre der Martin Picard von Störtebäcker. Ein sau cleverer Typ, also ich schätze wirklich auch dem seinen Rat, ja, ich gehe da auch oft ins Sparring, was unsere Agenturdienstleistungen so angeht, weil er auch sehr viel schon durchgemacht hat, was Agenturen und so angeht, und dem seine Meinung hinsichtlich dessen, aber auch für euch natürlich sehr interessant im Bereich E-Commerce, einfach schätzt. Deswegen, also
voll.
Der wäre ein guter Gast für euch.
Ist notiert.
Sehr gut.
Maurice, vielen Dank, dass du da warst.
So ist es. Schöne Weihnachten dir.
Frohe Weihnachten auch. Darf ich den Pulli behalten?
Ich glaube, der killt uns, der Jonas.
Ja, aber ich glaube, die Tür, der Ausgang ist, bevor ich den sehe, oder?
Stimmt, wahrscheinlich, ja. Außer er sitzt hier bei den Sofas. Maurice, vielen Dank, dass du da warst, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ciao, ciao, danke dir.
Ciao.
Vielen Dank, ciao, ciao.